Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, wenn du diese Folge hörst, dann bin ich schon nicht mehr in Vietnam. Das kann ich sicher sagen, wo ich genau bin. Das hängt davon ab, wann du das hörst. Möglicherweise bin ich gerade auf dem Weg nach Deutschland und bin in Südkorea, denn ich werde das Wochenende in Seoul verbringen. Dort ja, ein bisschen was anschauen, ein bisschen wandern gehen, einen Kumpel treffen, der Koreaner ist, den ich aus Guangzhou kenne. Und ja, im Prinzip viel zu wenig Zeit. Seoul ist eine super interessante Stadt. Könnte aber auch sein, dass ich schon wieder in Deutschland bin, denn ich werde kurz, ja was heißt kurz, doch für immerhin ein paar Wochen nach Deutschland zurückkommen, familiär und auch geschäftlich einiges erledigen. Und möchte vorab aber noch ein bisschen was über Vietnam erzählen. Ich habe letzte Woche ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, da aber eher berichtet über, ja, letztendlich die Lieferökonomie. Und heute möchte ich ein bisschen weiter ausholen, immer natürlich im Kontext zu China. Und ich habe letztes Jahr ein Video hier gemacht aus Vietnam. Da habe ich die Länder auch so ein bisschen verglichen. Schau dir das gerne mal an auf YouTube. Eines der längsten Videos, was es dort jemals gab. Und gleichzeitig eines der schlechtesten von den Klicks. Also jetzt habe ich dafür keine Werbung gemacht. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Video mit auch Einblicken vor Ort. Dieses Jahr plane ich auch wieder ein Video zu machen. Das kommt vielleicht sogar diese Woche. Da wird es aber eher um Unternehmen gehen. Letztes Jahr, wie gesagt, eher so ein bisschen der Vergleich. Habe aber auch da ein bisschen über die Wirtschaft von Vietnam gesprochen, ja. Und damals auch so rausgearbeitet, was sind denn so die Parallelen zwischen Vietnam und China? Natürlich kann ich jetzt das ja beliebig sozusagen ausufern lassen, aber so aus meiner Sicht, und das sind auch meine Beobachtungen und natürlich auch das, was man ja historisch teilweise belegen kann, gibt es drei ganz interessante Parallelen. Das eine ist, dass beide Länder es geschafft haben, eine unglaubliche Armut zu bewältigen und doch zu einem relativ guten Niveau zu kommen, was sozusagen die Bedingungen der Gesellschaft angeht, aber auch die wirtschaftlichen Konditionen und beide natürlich in einem immer noch sehr starken Wirtschaftsumfeld und Wachstum sind. China natürlich nicht mehr mit den Raten, die jetzt Vietnam hat. Ja, Vietnam wird wahrscheinlich dieses Jahr so um die 8% wachsen bei der Wirtschaftsleistung. China, ja, sicherlich eher so knapp 5, aber immer noch, ja, nicht schlecht, beide. Und haben im Prinzip beide bis in die, ja, in weiten Teilen des letzten Jahrhunderts in einer Armut gelebt. Und dann erst bei China war es eben sozusagen die Wirtschaftsreform von Deng Xiaoping in den späten 1970er Jahren, die das Land dann ja geöffnet haben und auch für eine marktwirtschaftliche Befreiung gesorgt haben. Und Vietnam war es erst 10 Jahre später ziemlich genau dort mit Doi Moi, das so viel heißt wie Erneuerung. Und dort haben die Reformpolitiken dafür gesorgt, dass dort die zentralisierte Planwirtschaft eben auch abgeschafft wird. Und dann ja sozusagen auch liberale und marktwirtschaftliche Mechanismen greifen. Und das hat Vietnam auch einen unglaublichen Aufstieg in den 90er Jahren speziell ermöglicht. Ja, beide Länder haben, das ist jetzt die zweite Gemeinsamkeit, auch gemeinsam, dass sie offiziell eigentlich sozialistisch sind. Manche sagen kommunistisch. Aber das ist im Prinzip nur, was vorne draufsteht. Und das ist teilweise sogar buchstäblich, wenn man sich die Flaggen anschaut. Beide rot, die eine hat noch ein paar gelbe Sterne mehr, die andere nur ein. Aber ja, klar ist, das ist im Prinzip ihre Prägung. Aber was drunter ist, unter der Haube, ist letztendlich Kapitalismus. In China würde ich sagen, noch ein Stück weit mehr. Aber beide im Prinzip, ja, sozialistische Marktwirtschaft eher so, wie wir es uns eigentlich, glaube ich, in Deutschland mal vorgestellt haben, ja. Also man merkt ja auch gerade zum Beispiel in China wird vieles wieder so ein bisschen zurückgeholt, gesagt, hey, wir müssen schon auch schauen, dass wir für die Gesellschaft natürlich auch entsprechend Stabilität bilden oder auch Begriffe wie, Immobilien sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren, solche Sachen. Das ist natürlich etwas, was schon dafür spricht, dass wir jetzt hier keinen, sage ich mal, flächendeckenden Turbokapitalismus haben, aber rein von der wirtschaftlichen sozusagen Ausgangssituation, die Rahmenbedingungen auch, wie die Leute, ja, sozusagen das Leben, muss man sagen, sind beide Länder von ihrer eigentlichen intrinsischen Veranlagung ganz klar kapitalistisch geprägt. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim dritten Punkt, bei der dritten Parallele, die ich immer interessant finde. Das sind kulturelle Parallelen. Und da sind natürlich ganz einfache Sachen erstmal maßgebend, wie das beide sehr stark vom Konfuzianismus geprägt sind. Also viel Fokus auf ja, Werte wie Bildung, Respekt, Autorität legen, mehr als eben auch andere asiatische Länder. Dann gibt es wirklich kulturelle Elemente, wo man sagt, ja, okay, das sind jetzt eher so ein bisschen ja, lustig und irgendwie ja, absurd, aber das sind eben Sachen wie Essstäbchen. Es gibt nicht so viele Länder auf der Welt, die Essstäbchen benutzen. Neben China und Vietnam sind das eigentlich dann nur noch Korea und Japan, also die wirklich sozusagen als Hauptbesteck benutzen. Und das aber insofern jetzt nicht uninteressant, als dass das natürlich auch bedeutet, es gibt womöglich noch andere Parallelen, ja. Und das merkst du schon, wenn du in China warst und Vietnam bist, ob das sowas ist wie Tee trinken, weil das kann ich natürlich auf auch Sachen wie die Sprache ausweiten, ja, die Sprachen haben letztendlich historische Parallelen. Aber was ich eigentlich am spannendsten finde, das sind die Gemeinsamkeiten bei der Mentalität. Und da ist zum Beispiel so, dass Vietnam auch eine absolute Frühaufsteher-Mentalität hat, dass sie extreme Arbeitsmoral haben, dass sie an sich auch eine Art schon Gemeinschaftssinn haben, ja, aus dem Konfuzianistischen raus, aber eben auch sehr individuell geprägt sind im Sinne von das Maximum rauszuholen. Und das ist ein großer Unterschied und ganz wichtig, um Vietnam zu verstehen. Denn warum ist Vietnam so erfolgreich teilweise oder wird überhaupt auch als Alternative zu China gehandelt? Da gehe ich gleich drauf ein. Und das liegt daran, dass sie eben ja eine andere sozusagen Motivation und auch andere Ambitionen haben als andere Länder. Und genau wie China sind sie kaum religiös, ja, teilweise ein bisschen abergläubig, aber sie sind niemand. Und ich sage das jetzt nicht, ich sage das völlig wertefrei. Ich möchte keine Religion kritisieren, ganz wichtig. Aber es ist eben so, dass viele Leute, die religiös sind, das sind zwar Leute, die an sich von der Zufriedenheit, das ist was ganz anderes, sehr, sehr weit oben stehen, die aber sozusagen jeden Tag für sozusagen Erlösung, Hoffnung oder was auch immer beten, ja, und sich darauf so ein bisschen verlassen. Und das machen halt die Chinesen und die Vietnamesen überhaupt nicht, sondern die sagen, wir müssen das jetzt anpacken und selbst irgendwie regeln. Ja, da betet keiner für was. Manchmal wird irgendwie was mal verbrannt, um einen Geist rauszujagen, aber das war es dann auch schon. Ja, es ist wirklich so. Und auch diese, wie gesagt, Mentalität, Arbeitsmoral, das merkst du ja schon, das ist was anderes als in Thailand, auch was anderes als in Indonesien oder so. Das sagt ja auch jeder, ja, und auch ein Grund, warum wir Vietnamesen relativ beliebt sind als Arbeitnehmer. Und Beispiel, also hier war es so, ich habe letzte Woche einen Vietnamesen getroffen, wer letztes Jahr schon meinen Podcast gehört hat, der kennt den, den habe ich schon mal erwähnt. Der hat in Deutschland gelebt, den habe ich letztes Jahr hier zufällig in einem Café dann kennengelernt und ein bisschen unterhalten und wir haben uns dieses Jahr wieder getroffen, er ist wieder da, er hat Deutschland verlassen, sagt so ein bisschen sinnesgemäß, ja, für mich gibt es in Deutschland nichts mehr zu holen. Er ist aber nicht irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, Deutschland feindselig oder erbost gegenüber, aber er ist einfach so, sagt, naja, gab schon mal bessere Zeiten und er hat im Moment in Vietnam einfach mehr Potenziale. Auf jeden Fall war das Interessante, ich habe ihn angeschrieben, gesagt, hey, lass treffen, ja, er ist dann nächste Woche da, dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und wir haben uns am Wochenende getroffen und ich schreibe ihm Samstag, hey, wie sieht's aus, morgen Kaffee? Und er sagt, ja, 8 Uhr hier. 8 Uhr. Für mich natürlich perfekt, weil ich bin absoluter Frühaufsteher. Ich bin hier normalerweise 6 Uhr im Fitnessstudio und um 7 Uhr trinke ich meinen ersten Kaffee. Aber ich sag mal so, es gibt Orte auf der Welt, da hätte ich bei 8 Uhr gesagt, meinst du abends? Aber das ist ja was ganz anderes. Und als ich den dort getroffen habe, das war Wahnsinn. 8 Uhr und es war so ein, man kann nicht sagen typisches Café, aber es war so ein Teil von so einem Hotel, aber an sich typisch im Sinne von recht einfach. Und dann saß er dort mit seinen Buddies rum, also die trudeln mit der Zeitung erst dann ein. Man hat dann auch gemerkt, hier sind Leute, die es zu was gebracht haben. Er hat dann auch gesagt, ja, hier gehört das in das Hotel, er ist in dem Bereich und so weiter. Und dass sie es jetzt so haben raushängen lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die waren alle so, um 8:30, 9 waren die da. Ja, die trinken da dort ihren Kaffee, ihren gesüßten Tee und was auch immer und fangen dann auch ein bisschen an zu essen. Manche rauchen ähnlich wie eigentlich in der chinesischen Kultur so ein bisschen. Nicht ganz, wird nicht ganz so viel geraucht. Aber allein dieses Beeindruckende, dass sie sich da sozusagen schon so früh treffen, und es war jetzt kein reines Rumgelungere oder dass man jetzt, also da wird kein Alkohol oder so getrunken, ne? Aber ja, das ist schon was, was hier auffällt. Also, dass die Leute hier anpacken, ja? Also, was mir natürlich sehr imponiert. Und das ist auf jeden Fall etwas, was für Vietnam spricht. Und jetzt kommen wir zu den Unterschieden, denn ja, ich habe es gerade so gesagt, viele sagen immer, Vietnam ist möglicherweise die neue Weltbank. Vietnam löst möglicherweise China ab, ja, so als Produktionsstandort und aus der sozusagen auch Problematik raus. China hat große Spannungen mit den USA, mit dem Westen, hat teilweise natürlich dann auch Zölle auferlegt bekommen, Vietnam nicht. Und auch in Bezug auf natürlich Lohnniveaus sagt man, naja, das macht ja eh Sinn. Und deswegen ist so ein bisschen der Glaube von einigen, dass Vietnam sozusagen da immer mehr übernimmt. Und da muss man sagen, ja, bin ich ehrlich gesagt nicht voll überzeugt. Und das kann ich auch ganz kurz begründen. Also zum einen ist natürlich so, was für Vietnam spricht, ist die Demografie insgesamt. Ja, da sind natürlich China weit überlegen. Sie haben eine sehr junge Bevölkerung, haben auch Bevölkerungswachstum von 0,6%, also ist nicht gigantisch, aber immerhin besser als China. Da geht die Bevölkerung leicht zurück mit 0,2%. Dann haben sie eine jüngere Bevölkerung. Ja. In China ist der Anteil, der offiziell als jung gilt, von 0 bis 14 Jahren bei 15%, in Vietnam bei 23%. Und die ältere Bevölkerung in China ist heute, also alles, was über 65 ist offiziell, heute schon bei 15%, in Vietnam bei 10%. Oder knapp 10. Und ja, da gibt es einfach viel mehr Potenziale. Also so rein wirtschaftlich kann man sagen, ja. Also da sind wir ja auch, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Aber die Frage, die ich jetzt beantworten will, ist, kann es eben China ablösen? Da muss ich erst mal sagen, dass es in Vietnam natürlich noch an vielen Stellen mangelt. Bildung ist relativ okay, ja, aber natürlich nicht auf dem Niveau von China. Auch Englisch, ja, relativ mau noch. Aber was ich als größtes Hindernis sehe, ist natürlich ganz klar die Infrastruktur beziehungsweise das industrielle Ökosystem von China, das über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut wurde, das auf starke Ingenieursleistung baut, auf eine starke Logistik, auf starke Firmen, auf starke Technologie. Und das sind alles Sachen, die Vietnam nicht im Ansatz hat, ja. China hat ja wirklich über Jahre lang investiert, ist aufgebaut und natürlich hängen da auch Sachen wie Energieversorgung dran. Ist ja jetzt schon so, dass auch im Norden von Vietnam sich mehr Produktion ansiedelt, aber das ist alles schon noch in einem Stadium, was man nicht mit China vergleichen kann. Das heißt, obwohl du hier niedrigere Lohnniveaus hast, kann Vietnam nicht für die Kosten produzieren. Also in gewissen Bereichen, sagen wir mal Textil, ja. Aber alles, was Richtung Hightech geht, keine Chance. Da ist China einfach viel, viel etablierter und besser aufgestellt. Und das merken auch die Firmen nicht nur bei den Kosten, sondern die dann eben hier hinkommen und Sachen aufbauen. Das haben auch Chinesen gemerkt und dann aber feststellen, okay, vieles funktioniert hier einfach so nicht. Da fehlt Know-how. Das kannst du dann gar nicht mit Kosten so einfach kompensieren. Und merkt man halt, dass Vietnam auch letztendlich halt immer noch stärker agrarwirtschaftlich geprägt ist. Ja. Und natürlich, ja, sie exportieren ja auch viel. Zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt, wissen die wenigsten, exportieren auch viel Reis und Pfeffer und was weiß ich. Und importieren umgedreht zum Beispiel ganz, ganz viel Maschinen und so aus China, Telekommunikation. Das kommt alles aus China. teilweise natürlich für die Fabriken, teilweise mittlerweile für Reexporte. Das heißt, China nutzt Vietnam als sozusagen Durchlauferhitzer, um dann weiter in Länder wie die USA zu exportieren. Das heißt, das ist natürlich gut für Vietnam, weil sie schneiden sich dann natürlich ein Stück von der Marge ab. Aber es muss ganz klar sein, dass Vietnam sozusagen einmal von der Qualität China da nicht ersetzen kann, zumindest nicht im Hightech-Bereich, ja. Und, das ist das nächste Thema noch, natürlich auch in der Größenordnung überhaupt nicht, ja. Also da fehlen ihnen ja auch komplett die Kapazitäten. Und dementsprechend muss man sich da jetzt keine Sorgen machen, dass sozusagen da China runterfällt, weil Vietnam das übernimmt, ja. Aber trotzdem, für Vietnam ist eine Chance, auch der Handelskrieg letztendlich. Und sie haben mit den USA und China ihre mit Abstand größten Handelspartner, ja. Die USA eher, weil sie dorthin exportieren, China eher, weil sie von dort importieren und natürlich auch, ja, Ressourcen beziehen aus China oder eben auch profitieren von Produktionsverlagerungen und so weiter, ja. Ja, abschließend, was haben eigentlich beide Länder so ein bisschen als Problem zwischen sich? Und das ist, dass sie historisch einige Scharmützel haben, die bis heute nachhallen. Im Prinzip gibt es zwei große Sachen. Das eine war sozusagen der letzte Krieg, den China geführt hat. Ja, China wird immer so dargestellt als Aggressor, aber sie haben sehr, sehr wenig Krieg geführt in den letzten Jahrzehnten. Der letzte, das war mit Vietnam. Da ging es letztendlich um einen Disput in Kambodscha, wo Vietnam einmarschiert ist. China hat das unterbunden. Das war auch ein sehr kurzer Krieg. Gibt es auch verschiedene Theorien, wer da jetzt letztendlich im Recht war, aber es ist eben trotzdem zu einer Auseinandersetzung gekommen. Und das andere ist bis heute, dass im südchinesischen Meer eben China Ansprüche stellt, die nicht mit der Auffassung von Vietnam übereinstimmen. Auch dort gibt es letztendlich verschiedene Sichtweisen. Das ist jetzt nicht das, was ich heute kommentieren will. Aber das sind so die Sachen, wo man sagt, ja, da gibt es halt eben Spannungen. Aber vereinfacht gesagt, beide Länder sind eben so pragmatisch veranlagt, dass natürlich das Wirtschaftliche grundsätzlich dem überordnen. Aber man merkt natürlich schon, dass Vietnam ein Land ist, was vielleicht ein bisschen darunter leidet, dass es zu wenig manchmal zulässt aus China. Ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ein gutes Beispiel ist das Zugsystem. Ja, ich habe gerade über Infrastruktur gesprochen. Es wurde jetzt sozusagen vor wenigen Wochen das erste High-Speed-Netzwerk genehmigt. Das wird dann die beiden wirtschaftlichen Zentren, also im Süden ist eigentlich sozusagen das wirtschaftliche Zentrum mit Saigon, das ist auch das größte des Landes. Im Norden ist Hanoi, das ist die Hauptstadt, aber wirtschaftlich nicht ganz so stark wie Saigon. Und wenn du von der einen Stadt in die andere willst mit dem Zug, da bist du über 30 Stunden unterwegs. Das wird reduziert mit dem Highspeed-Zug für 67 Milliarden US-Dollar auf ca. 6 Stunden. Die Sache ist aber die, das wird erst 2030 fertiggestellt. Das heißt, das wird dauern. Ja? Also das ist einfach so, dass man sich dort sehr viel Zeit gelassen hat. Ein Grund ist, dass Vietnam sagt, hey, wir wollen das komplett selbst finanzieren. Ja, wir werden hier nicht irgendwie Schulden aufnehmen. Wo ich erstmal sage, finde ich gut, wenn man sich da nicht in Abhängigkeit begibt, der Vorwurf, dass viele Länder auch im Rahmen der Belt and Road Initiative eben Kredite aus dem Ausland, oft wird immer nur gesagt China, aber China ist ja nicht der einzige Geldgeber, dass sie die beziehen und dann eben ja, in eine gefährliche Schuldenspirale kommen. Die Sache ist aber, dass natürlich China nicht nur Geld liefert, sondern auch Expertise. Und auch bei dem Zugsystem ist die Frage, wer baut das? Können eigentlich nur die Japaner oder die Chinesen bauen für Kosten, die für Vietnam stemmbar sind. Aber sie müssen natürlich schon auch schauen, dass sie mit China auf dieser Welle schwimmen. Auch wenn sie jetzt mehr Wachstum haben, sie müssen natürlich in allen Bereichen vorankommen. Ja? Und sie haben große Ziele. Ja, interessant, was ich gelesen habe. Sie haben gesagt, sie wollen die Infrastrukturprojekte wirklich als Sprungbrett benutzen und wollen bis 2045 eine Nation mit hohem Einkommen sein. Und sie geben 6% ihres Bruttoinlandsproduktes für den Ausbau von Infrastruktur aus. Und das ist der höchste Betrag in Südostasien. Ja. Wie gesagt, wenn ich aber die Infrastruktur vergleiche mit China, dann ist Vietnam mir wirklich noch Lichtjahre davon entfernt. Ja, ein High-Speed-Train ist immer so das Offensichtlichste, aber auch andere Infrastruktur. Und da ist eben die Frage, wie will Vietnam das machen? Ja, weil da brauchst du ja alles. Geld, Ressourcen, Expertise. Und die hat Vietnam nicht in dem Umfang, die sie da bräuchten. Ja, also so viel kann ich auch aus meiner Warte relativ einfach sagen. Ja. Also spannend. Ich denke, Vietnam muss da einen guten Mittelweg wählen. Wie nehmen die Vietnamesen das wahr? China? Ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen, wie die China sehen. Ich habe jetzt nicht unendlich viel vietnamesische Kontakte und Freunde, aber ein paar habe ich. Und hier die interessanteste Anekdote vielleicht von einer Bekannten, die gesagt hat, ja, also historisch klar, wissen viele so ein bisschen, was passiert ist, aber die jüngere Generation macht sich da eigentlich nichts draus. Viele lernen sogar Chinesisch auch. Sie sagt, sie kriegt das halt teilweise zum Beispiel von ihrer Großmutter noch mit oder von Bekannten. Und da hat China natürlich auch hier keinen so guten Ruf. Da gab es zum Beispiel eben Vorfälle, wo China einfach auch, sagen wir mal, die sind hingekommen und haben plötzlich sehr viel Sachen gekauft von den Vietnamesen, was positiv ist, haben dann aber teilweise einfach das wieder fallen lassen und haben halt dort auch Sachen manchmal aufgebaut und sind abgehauen. Und man sagt, ja, rein wirtschaftlich kannst du das machen, aber halt auch moralisch ein bisschen fragwürdig. Und das ist schon ein Vorwurf, dass man natürlich auch so ein Land wie Vietnam so ein bisschen ausbeutet. Ja, das kommt auch dazu, zu den beiden Sachen, die ich schon genannt habe, die aber jetzt die meisten, glaube ich, weniger so stören, gerade junge Bevölkerung, dass man schon sagt, ja, man weiß, da war was und das ist auch nichts, was man jetzt vergessen sollte, aber die jüngere Generation, viele wissen es nicht mehr, das ist nicht gut, aber viele interessiert es halt auch nicht mehr so. Oder sagen wir mal so, sie sagen auch, das ist nicht mehr meine Generation, ich bewerte das Land so, wie es heute ist und das ist eben auch, wie China und Vietnam eigentlich rein gesellschaftlich sich gegenüberstehen, wenn man jetzt auf die Bevölkerung schaut, die da nicht oder die Bevölkerungsteile, die ja nicht irgendwie voreingenommen sind. Jo, das war's soweit hier aus Vietnam. Wird sicherlich nicht die letzte Folge sein des Podcasts, aber für dieses Jahr wahrscheinlich eher schon. Plan auf jeden Fall wiederzukommen. Danang, immer eine Reise wert. Super, super angenehm zum Leben, super interessant. Und dann hört ihr in der nächsten Folge aus einem neuen Land. Ja, ich habe ja schon gesagt, Deutschland, aber es wird dann auch wieder relativ schnell nach Asien gehen. Könnt ihr mal schauen. Weiter verfolgen auf jeden Fall auf dem Podcast-Kanal oder Plattform deiner Wahl. Bis dahin, mach's gut. Xia. Hui. Tien.